Wir fahren heute Nachmittag weiter mit dieser Einführung in das Buch der Offenbarung, die wir schon vor einiger Zeit begonnen haben. Wir sind in der Übersicht jetzt bis Kapitel 13 gekommen. Für die, die zum ersten Mal da sind, nochmals ganz kurz ein paar wichtige Grundlagen. Die Offenbarung ist das einzige vollständig prophetische Buch im Neuen Testament. Und es schließt das Neue Testament ab mit einem Ausblick auf die Wiederkunft von Jesus Christus als König und Herr der Welt. Die Offenbarung besteht aus drei Teilen. In Kapitel 1 erscheint der Herr Jesus als der Richter der Welt und erklärt Johannes die Dreiteilung der Offenbarung in Kapitel 1, Vers 19. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird nach diesem. Der erste Teil, was du gesehen hast, ist also die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn in Kapitel 1. Der dritte Teil, was geschehen wird nach diesem, beginnt ab Kapitel 4, denn dort lesen wir in Vers 1, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Da haben wir diesen Ausdruck, was nach diesem geschehen muss. Damit wir klar, der zweite Teil, was ist, bezieht sich auf die Kapitel 2 und 3 mit den sieben Sendschreiben. Und da haben wir gesehen, diese Kapitel, obwohl sie sich als Briefe beziehen auf sieben Gemeinden, die damals am Ende des ersten Jahrhunderts, als die Offenbarung geschrieben wurde, um 95 nach Christus, in der heutigen Türkei existiert haben. Aber weil die Offenbarung eben ein prophetisches Buch ist, haben diese Briefe an die sieben Gemeinden auch prophetische Bedeutung. Und tatsächlich kann man die ganze Kirchengeschichte von den Tagen der Apostel bis zur Entrückung der Gemeinde, die noch in der Zukunft liegt, in sieben Abschnitte unterteilen, die genau diesen sieben Sendschreiben entsprechen. Und wir leben heute genau in der Zeit, die Laodicea entspricht. Laodicea heißt übrigens die Volksgerechte. Also die, die sich an der Masse und ihrem Geschmack orientiert. Und gerade das ist ja eigentlich die große Bewegung heute, dass man sagt, die Gemeinde muss relevant sein für die Postmoderne. Und das bedeutet aber nicht ein Kontrapunkt zur Postmoderne, sondern man passt sich der Postmoderne an. Und man möchte besucherfreundlich sein. Das heißt nicht, dass die Besucher das Evangelium besonders gut verstehen, sondern man passt sich in allen möglichen Bereichen den Nichtchristen an. Das ist Laodicea. Aber dann wird Johannes entrückt in den Himmel, Kapitel 4, Vers 1. Und diese Entrückung symbolisiert auch gerade die Entrückung der Gemeinde, aller wahren Gläubigen. Dann sieht Johannes entrückt in den himmlischen Tempel, ins Allerheiligste, da sieht er Gottes Thron. Und rund um den Thron sieht er die 24 Ältesten, sie sind Priester mit weißen Gewändern und Könige mit goldenen Kronen. Da haben wir gesehen, die 24 Älteste symbolisieren die ganze Gemeinde, die ein Volk ist von Königen und Priestern, nach Offenbarung 1, Vers 5, im Himmel. Und erst dann, in Kapitel 6, beginnt Jesus Christus, das Lamm Gottes, das Buch der Gerichte, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Das macht klar, dass all diese Gerichte in der Offenbarung noch zukünftige Ereignisse sind. die erst nach der Entrückung der Gemeinde stattfinden werden. Aber wir stehen in der Epoche, wo wir wissen dürfen, es geht nicht mehr lang, bis der Herr kommt zur Entrückung der Gemeinde. Und die Schachfiguren für die Ereignisse nach der Entrückung, für die Ereignisse, die in dem Buch der sieben Siegel beschrieben sind, diese Schachfiguren sind aufgestellt. Und da finden wir in Kapitel 6 zuerst die ersten sechs Siegel. Das sind die Ereignisse, die stattfinden nach der Entrückung. Im ersten Siegel haben wir gesehen, der Reiter auf dem weißen Pferd, das ist der Antichrist, der dann nach der Entrückung in Erscheinung treten kann als Antichrist. Aber das siebte Siegel, das im ersten Kapitel 8 beschrieben wird, das eröffnet die schrecklichste Zeit, die noch kommt. Die große Drangsal. Das sind also diese letzten 3,5 Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus als König der Welt. Die werden eröffnet mit dem siebten Siegel. Dazwischen, zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel, haben wir Kapitel 7 in der Offenbarung. Und dort wird zuerst beschrieben, 7:1-8, die 144.000 Versiegelten aus allen 12 Stämmen Israels. Das ist der gläubige Überrest aus Israel, der sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird. Und so geschieht eben, was in Römer 11, Vers 25 steht, wenn die Vollzahl aus den Heidenvölkern zum Glauben gekommen ist, die zur Gemeinde gehören sollen, dann wird ganz Israel gerettet werden. Das heißt also, nach der Zeit der Gemeinde hier auf Erden kommt die Zeit, wo Gott Israel wieder als sein Zeugnis hier auf Erden einsetzt, so wie Israel das Zeugnis war im Alten Testament. Und nur für eine Zeit dieses Zeugnis abgeben musste an die Gemeinde, dargestellt in den sieben Sendschreiben. Aber die Zeit, dass Israel wieder das Zeugnis übernimmt, die steht vor der Tür und das beginnt mit diesen 144.000, die sich nach der Entrückung bekehren werden. Und dann haben wir aber gesehen, Kapitel 7, Verse 9 bis 17, beschreiben eine unzählbare Schar von Menschen aus allen Völkern, Sprachen und Stämmen. Das sind Menschen, die sich aus den Heidenvölkern noch bekehren werden nach der Entrückung. Und die werden durch die große Drangsal hindurchgehen, so steht das in Kapitel 7. Aber wichtig ist, das sind nicht solche Leute, die das Evangelium heute schon klar gehört haben. Denn diese Menschen, die das Evangelium gehört haben, die werden sich verhärten. 2. Thessalonicher 2 sagt, dass sie alle, die die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, um gerettet zu werden, sie alle werden der Verführung des Antichristen anheimfallen. Also es ist keine Ermutigung für die, die sich nicht heute bekehren wollen. Ja, ihr könnt das später noch. Nein, denen müssen wir sagen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Aber es ist eine Ermutigung für die, im Blick auf die Menschen, die wir bis heute einfach noch nicht erreicht haben. Die sind nicht einfach dem Schicksal preisgegeben, sondern sogar solche werden sich bekehren und die werden durch die schwerste Zeit der Menschheitsgeschichte hindurchgehen und die Treue Gottes erfahren. Also, Kapitel 7 ist ein Einschub als Hintergrunderklärung hier in der Offenbarung eingeschoben zwischen das sechste und siebte Siegel. Und wir haben in der Vergangenheit bereits mehr als einmal in der Übersicht gesehen, der Ablauf ist so. Die Gerichtsereignisse nach der Entrückung, die sind alle in diesem Buch mit den 7 Siegeln aufgeführt. Aber das 7. Siegel, das ja die ganze große Drangsalszeit umfasst, von 3,5 Jahren, ist so aufgeteilt. Es besteht aus 7 Posaunengerichten. Und diese Posaunengerichte haben wir auch schon ganz ausführlich in der Vergangenheit angeschaut und dabei gesehen, das 7. Posaunengericht, das besteht aber aus 7 Schalengerichten. Die 7 Schalengerichte, das sind die letzten Schläge, die über diese Welt kommen werden, am Ende der großen Drangsalszeit. Und dann kommt Jesus Christus wieder, Offenbarung 19, Vers 11. Er kommt aus dem Himmel auf einem weißen Pferd als König der Könige und Herr der Herren, um dann, Kapitel 20, das 1000-jährige Reich hier auf Erden aufzurichten. Und nach dem 1000-jährigen Reich wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, Offenbarung 21. Also der Ablauf ist ganz klar chronologisch. Da sind diese 7 Siegel. Das 7. Siegel besteht aus 7 Posaunengerichten. Und die 7. Posaune besteht aus 7 Schalengerichte. Aber der Aufbau der Offenbarung ist so, dass nach einem ganz klaren Schema dieser strenge zeitliche Ablauf immer wieder unterbrochen wird durch Erklärung. Und zwar Erklärung über den Hintergrund dieser Zeit. Und da gibt es so wie im Film, das Phänomen des Flashback und des Flashforward. Das heißt, ein Rückblick zeitlich und dann wieder ein zeitlicher Ausblick über die Ereignisse hinaus. Und darum haben manche Leser gefunden, die Offenbarung ist so chaotisch. Plötzlich wird über die Wiederkunft Christi gesprochen, und dann kommen wieder Gerichte und dann wird plötzlich über die Wiederkunft gesprochen. Und sie sagen, das ist chaotisch. Wer sind wir, dass wir das Wort gegen Gott ergreifen und sagen, sein Wort sei chaotisch? Nein, da muss man sagen, in meinem Kopf ist ein Chaos. Aber es ist, in der Bibel ist kein Chaos, der zeitliche Ablauf ist klar. Aber immer zwischen Nummer 6 und 7 und vor 1 gibt es einen Einschub. Also, zwischen im 6. und dem 7. Siegel gibt es einen Einschub über den Überrest aus Israel und den Völkern. Und dann kommt das 7. Siegel. Und noch bevor eben das neue 1, die erste Posaune kommt, haben wir dort auch wieder einen Einschub, wo über die Hintergründe uns Aufschluss gegeben wird. Und dann kommen eben die 6 Posaunen, ein nach der anderen. Aber zwischen der 6. und der 7. Posaune, da gibt es wieder einen Einschub, der über die Hintergründe berichtet. Und dann nach der 7. Posaune, aber vor der ersten Schale, dort haben wir wieder einen Einschub. Und zwar einen ganz besonders langen. Und den behandeln wir heute. Da haben wir schon letztes Mal damit begonnen. Sind bis Kapitel 13 gekommen und jetzt heute fahren wir dann dort weiter mit Kapitel 14 und 15 und dann kommt das neue 1, die erste Schale. Und das geht dann auch bis Nummer 6 und dann kommt ein Einschub und dann kommt die 7. Schale und nach Nummer 7 kommt wieder ein Einschub. Das ist dann der Einschub, der berichtet über die Hure Babylon. Offenbarung 17 und 18. Und dann kommt Jesus Christus wieder. Und wie viele Einschübe gibt das? Das gibt genau 7 Einschübe. In der Bibel gibt es kein Chaos. Nur in unseren Köpfen kann es ein Chaos geben. Und das ist eine wunderbare literarische Struktur. Also hier, wir haben zuerst diese 7 Sendschreiben und dann kommen diese 7 Siegel. 7 Posaunen und 7 Schalen und dazwischen diese 7 Einschübe und dann kommt die Wiederkunft Christi. Ist alles geordnet. So ist Gott. Aber es ist nicht immer ganz einfach. Zum Beispiel auch in der Atomphysik ist auch nicht alles einfach. Aber wenn man dann im Detail sieht, wie es aufgebaut ist, staunt man über den Aufbau der Atome und der Elemente. Und überall sieht man Ordnung und zahlenmäßige Strukturen, göttliches Design. Und das ist in der Bibel genauso. Also, wir sind da mitten in einem solchen Hintergrundeinschub. Wir haben in Kapitel 11, Vers 13 bereits gelesen von der 7. Posaune. Aber die besteht ja eben aus 7 Schalen. Und die werden dann erst beschrieben ab Kapitel 16. Also alles das vom Schluss von Kapitel 11, 12, 13, 14, 15, das ist alles ein Einschub. Und da haben wir uns letztes Mal beschäftigt mit Europa, das als wiedererstandenes römisches Reich in der Endzeit wiederkommen sollte. Und schließlich eine Diktatur, eine furchtbare Diktatur werden sollte. Das haben wir gesehen, und zwar als eine Diktatur, die die Menschen ganz besonders über das Wirtschaftssystem knebeln wird. Denn wir haben letztes Mal in Kapitel 13 davon gehört, dass der Antichrist, dieses zweite Tier aus der Erde, wird den kommenden Diktator von Europa unterstützen. Diktator ist das Tier aus dem Meer, in Kapitel 13, Vers 1. Und zwar wird er ein neues Wirtschaftssystem einführen. Da kann man nur noch kaufen und verkaufen, indem man das Zeichen des Diktators, das Zeichen des Tieres, an die rechte Hand nimmt oder auf die Stirn. Also, Bargeld wird dann nicht mehr möglich sein. Sondern das geht alles automatisch. Man kann also nur noch abbuchen, indem man die Stirne hinhält oder die rechte Hand. Ja? Die Technologie ist schon längst entwickelt dafür. Und das ist auch anders als mit der Karte. Die Karte kann man klauen. Aber die rechte Hand, das muss dann schon recht brutal zu und her gehen. Also, alle Geldflüsse werden kontrolliert sein. Damit kann man gar nichts mehr auch an den Steuern vorbeiführen. Das soll man auch nicht. Römer 13 sagt ganz klar, dass wir unsere Steuern bezahlen sollen und auch unser Zollgeld. Steht ausdrücklich. Also wenn man findet, also ich finde, das ist übertrieben mit der Mehrwertsteuer, das spare ich mir. Das ist gegen Römer 13. Also für Christen ist es ganz klar, dass Steuerbetrug geht für einen Christen überhaupt nicht. Und Hinterzug auch nicht. Ist ja nicht ganz das Gleiche. Aber es ist beides Sünde. Aber eben, wir sehen heute die Entwicklung, wie man auch auf die Schweiz Druck macht. Das soll alles nicht mehr möglich sein. Alle Geldflüsse sollen genau kontrolliert werden. Jawohl. Und das wird so klar kontrolliert werden, dass man ohne dieses Zeichen gar nicht mehr verkaufen und kaufen kann. Und das Problem ist, aber das ist ein Problem erst nach der Entrückung. Das Problem haben wir jetzt noch nicht. Und wir gehen dann vorher als Gemeinde. Aber die, die dann als Gläubige auftreten werden, der Überrest aus Israel und der Überrest aus den Völkern, die werden mit diesem Problem konfrontiert sein. Und man wird ja eben bei diesem Code auf der rechten Hand, auf der Stirn, wird man eben den Namen des kommenden Diktators mit drauf haben, also die Buchstaben seines Namens, oder den Zahlenwert seines Namens. Ich war im Griechischen und auch im Hebräischen ist das so, dass die Buchstaben sind gleichzeitig Zahlzeichen. Alpha ist im Griechischen das Zeichen für 1. Also man kann zum Beispiel schreiben, Kapitel Alpha, das ist Kapitel 1, Kapitel Beta 2 und so weiter. Und so kann man eben von jedem Wort eine Quersumme errechnen, indem man den Zahlenwert jedes Buchstabens zusammenzählt, addiert, ja. Es ist übrigens, um das ein bisschen komplizierter zu machen, so, es geht also von Alpha, Beta, Gamma, geht das durch 1 bis 10. Aber die Zahl 6 ist ein Zeichen außerhalb des Alphabets. Ja? Aber dann kommt man also bis 10 und dann gehen die Buchstaben im Alphabet in 10er Schritten weiter. Und das geht bis 100 und dann geht es in 100er Schritten weiter. Und so ist dann eben Omega die Zahl 800. So ist es aufgebaut. Jetzt kann man die Quersumme errechnen. Wenn man den Namen Jesus auf Griechisch aufschreibt, dann ist das wie folgt. Jota ist 10. Und dann kommt das lange E, Jesus, also nicht Epsilon, sondern Eta. Das ist 8. Dann kommt Sigma, 200. Und U schreibt man auf Griechisch, gibt's kein U. Das schreibt man O-Y. Ein bisschen ähnlich wie auf Französisch, ja? Die Franzosen sagen auch, es gibt kein U. Es gibt nur ein Ü. Aber wie sagt man U, wie schreibt man U auf Französisch? O-Ü. Ja? Und auf Griechisch, wie schreibt man U? O-Y. Also, dann kommt nach dem Sigma Omikron, das kurze O, das ist 70, Y, 400, und dann das Schlusssigma. Und man schreibt das einfach anders als das im Innern des Wortes. Immer am Schluss schreibt man Sigma ein bisschen anders, aber es ist auch 200. Quersumme 888. Das ist sensationell. Jetzt lesen wir nämlich, bevor wir zu Kapitel 14 kommen, nochmals Kapitel 13, Vers 18. Oder schon Vers 16, ja, des Zusammenhangs wegen. Und es, das zweite Tier aus der Erde, der Antichrist, der in Israel als falscher Messias und Staatsführer auftreten wird. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen, und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das ist die Quersumme. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl. Weil dieses Tier, das ist nur eine symbolische Beschreibung, das wird ein Mensch sein, der kommende Führer von Europa. Und seine Zahl ist 666. Also da kommt man den Code auf der Hand, das kann man ja heute ganz unsichtbar machen, aber die Maschine liest es ab, kommt diese Zahl 666 oder die Buchstaben des Namens dieses kommenden Führers. Und sonst kann man gar nichts mehr machen. Ja, was machen dann die Gläubigen, wenn man nicht mehr kaufen kann? Dann bleibt nur noch beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wir beten das und die Tiefkühltruhe, die ist voll. Mit Fleisch und auch noch Gemüse, für die das gerne haben und so weiter. Also, aber wenn man gar nichts mehr kaufen kann, dann betet man ganz anders. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das wird prekär sein. Übrigens, das Wort prekär kommt ja aus dem Lateinischen precari, beten. Also immer wenn wir merken, jetzt ist es prekär, dann wissen wir, jetzt müssen wir beten. Also eigentlich schon vorher. Aber dann lernt man beten, das ist doch so. Immer in ganz schlimmen Situationen haben wir so plötzlich so gut gebetet wie noch nie zuvor. Ja, und das wird so sein. Die werden beten, aber der Herr wird sie durchführen. Kapitel 7 sieht man den Überrest aus Israel. Sie sind versiegelt. Gott markiert sie so ganz speziell als sein Eigentum. Sie nehmen das Zeichen des Tieres nicht an. Aber Gott hat sie versiegelt als sein Eigentum. Und nur so nebenbei. Von uns Gläubigen in der jetzigen Zeit steht auch, dass Gott uns versiegelt hat. In Epheser 1, Vers 13 und 14 steht, dass Gott uns, nachdem wir das Evangelium geglaubt haben, also bei der Bekehrung, versiegelt hat mit dem Heiligen Geist als Pfand des Erbes. Also, wenn ein Mensch sich bekehrt, bekommt er den Heiligen Geist. Muss man nicht warten auf ein zweites Ereignis. Das ist eine Irrlehre. Die Bibel lehrt eine zweite Erfahrung. Bei der Bekehrung, wer echt das Evangelium glaubt, das bestätigt Gott, indem er diesen Menschen versiegelt. Und Epheser 4, Vers 30 sagt, wir sind versiegelt worden auf den Tag der Erlösung. Das ist die Entrückung, wenn der Herr Jesus kommen wird, um die Gläubigen aus dieser Erde wegzuholen in die himmlische Herrlichkeit, Offenbarung 4, Vers 1, dann wird der Besitz des Heiligen Geistes, das ist die Garantie, die Sicherheit, dass wir dann auch wirklich dabei sein werden bei der Entrückung. Also jeder, der sich echt bekehrt hat, der wird auch das Ziel erreichen. Sonst hätte er sich gar nicht echt bekehrt. Es ist Gottes Siegel. Und wenn Gott versiegelt, wer will da noch etwas ändern daran? Ja, wir haben das ja schon gelernt in einem anderen Zusammenhang. Das Buch mit den sieben Siegeln. Das ist etwas anderes, aber es ist auch ein Siegel, das sind auch Siegel Gottes. Da wird doch in Offenbarung 5 gefragt, wer ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen? Und da wird niemand gefunden. Im Himmel gibt es niemand, nicht mal ein Erzengel Michael oder Gabriel, so mächtige Engel, die Gott treu geblieben sind. Sie sind nicht würdig, das zu öffnen. Und auf der Erde wird niemand gefunden. Und dann nur Jesus Christus, das Lamm Gottes, kann dieses Siegel öffnen. Das zeigt also, wenn jemand versiegelt ist, dann gibt es kein Geschöpf, das Siegel je wieder öffnen könnte. Und das ist die Garantie, dass jemand, der sich echt bekehrt hat und den Heiligen Geist bekommen hat, in einer ersten Erfahrung, die zweite gibt es nicht, wie gesagt, der wird auch das Ziel erreichen. Weil, da sagt einer, ja, aber man könnte sich doch selber lossagen. Bist du ein Geschöpf oder nicht? Ja, natürlich. Geschöpfe können ein Siegel Gottes nicht öffnen. Und der Herr Jesus tut das nie. Er sagt, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Johannes 10, Vers 27. Und Römer 8 am Schluss sagt ganz klar, es gibt nichts und niemanden, der uns von der Liebe Gottes zu scheiden vermögen wird. Das ist definitiv. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, aber man hat doch einen eigenen Willen. Ja, dann würde das bedeuten, dann hat man auch in der Ewigkeit einmal einen eigenen Willen und nach 5 Milliarden Jahren Herrlichkeit des Himmels, dann plötzlich kommt man wieder in die Hölle. Nein, nein, dann nicht mehr. Ja, wieso dann nicht mehr? Ja, dann ist alles anders. Ja, es ist schon jetzt anders. Mit der echten Bekehrung, es gibt auch Scheinbekehrungen, aber mit der echten Bekehrung von ganzem Herzen hat man seine Schuld Gott bekannt und Jesus Christus als sein Retter angenommen und geglaubt, dass sein Werk am Kreuz ausreicht, um alle Sünden hinwegzutun. Dann versiegelt Gott einen Menschen und er wird das Ziel erreichen. Nun, das war jetzt einfach eine Anwendung für uns heute. Aber wir haben gesehen, die 144.000 sind von Gott versiegelt und er bringt sie durch diese prekäre Zeit hindurch. Und auch von der unzählbaren Schar aus allen Völkern in Offenbarung 7, zweite Hälfte, wird auch gesagt, dass die durch die große Drangsal hindurchgeführt werden. Ja, die werden Erfahrungen machen, die sie dann in aller Ewigkeit nie mehr machen werden. Genauso wie wir all die Erfahrungen durch Nöte und Prüfungen, die werden wir in Ewigkeit nicht mehr machen. Vor kurzem hat mich einer gefragt, warum gibt es so traurige Sachen, die man erleben muss im Leben? Und ich habe versucht zu erklären, so können wir den Herrn erfahren, wer uns eben durch diese Nöte hindurchbringt. Aber in der Ewigkeit werden wir es nie mehr erleben. Wir werden in 10.000 Jahren nie mehr die Möglichkeit haben, noch einmal ein richtiges Problem zu erleben. Ja, natürlich sind wir Gott dankbar dafür, aber eben diese Erfahrung, wie Gott durch Not hindurchführt, das ist dann ewig Vergangenheit. Aber wir werden daran zurückdenken, in alle Ewigkeit. Aber das zeigt, wie besonders das Leben ist heute. So kurz es ist, aber es ist ganz etwas Besonderes. Jeder Tag ist etwas ganz Besonderes. Ja, also der Herr wird diese hindurchführen. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 14, Vers 1. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, welche ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge Gott und dem Lamm. Und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind tadellos. Wir sind ja hier in einem Einschub. Und jetzt haben wir hier einen Flash-Forward. Ja? Da wird der Herr Jesus beschrieben als schon zurückgekehrt aus dem Himmel. Er ist da, das Lamm ist auf dem Berg Zion. Der Berg Zion in Jerusalem, das ist der Tempelberg. Und wir wissen aus Achaia 14, der Herr Jesus wird wiederkommen, seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen. Und dann wird er hinübergehen auf den Tempelberg. Und dort werden alle 144.000 werden dann dort versammelt sein. Wir haben das schon bei der Betrachtung von Kapitel 12 gesehen, diese 144.000 dort dargestellt als diese Frau, die in die Wüste flieht, das sind die Gläubigen aus Israel, die sich gerade nach der Entrückung bekehren werden. Die werden evangelisieren. Aber der Herr sagt in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn wiederkommt. Aber die werden intensiv evangelisieren in Israel. Die werden erkennen, Jesus Christus war eben doch der Messias. Und die werden also unter dem Segen Gottes arbeiten, aber dann kommt ja die große Drangsalszeit. Zuerst wird der Antichrist auf dem Tempelberg, auf dem Berg Zion, wird er ein Götzenbild aufstellen. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 15, wenn ihr diesen Gräuel seht an heiliger Stätte, dann müssen die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Und dann wird große Drangsal sein, so schrecklich, wie es noch nie gewesen ist seit Anfang der Welt. Also diese 144.000, die werden das Neue Testament lesen, die realisieren, oh, das ist das Götzenbild. Und jetzt nichts wie ab auf die Berge, die sind übrigens hauptsächlich im heutigen Westjordanland, im sogenannten besetzten Gebiet, und dann nach Jesaja 16 werden die nach Moab hinübergehen. Das ist Mitteljordanien. Und dort in der Wüste werden sie 3,5 Jahre versorgt werden von Gott. Jetzt kontrolliere ich kurz. Das war, ja, Jesaja 16 ist das. Die Flucht nach Moab in den Versen 3 und 4. Und dann, aber am Schluss, kehren die dann aus Jordanien wieder zurück ins Land. Der Herr Jesus kommt auf dem Ölberg und da werden sie da versammelt sein. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Das ist eben ein Flash-Forward. Da sehen diese Gläubigen, so wird es dann sein, wenn alles vorbei ist. Werden wir dann aufatmen können. Sind wir dann dort auf dem Tempelberg oben versammelt mit dem Herrn Jesus zusammen. Übrigens nur als Klärung, dass es keine Verwirrung gibt. Wenn man heute nach Jerusalem kommt, wird ein Nachbarhügel vom Tempelberg, wird Zionsberg genannt. Das kommt daher, man kann das belegen erst ab etwa 100 nach Christus, dass dieser Name Zion plötzlich für den Nachbarhügel gebraucht wurde. Aber in der Bibel ist Zion immer der Tempelberg oder auch Moria, das ist der gleiche Berg, der gleiche Hügel. Also hier ist wirklich der Tempelberg gemeint, der Herr Jesus mit den 144.000 dort versammelt. Die Drangsal vorbei. Und jetzt wird hier gesagt, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Ha, die haben auch ein Zeichen an der Stirn. Aber nicht den Namen des Diktators von Europa, mit dem Israel unter dem Antichristen ja verbündet sein wird für 7 Jahre. Nein, sondern den Namen des Lammes. Und wie heißt das Lamm? Jesus. Und was ist der Zahlenwert von Jesus? 888. Oh, merken wir. Und gerade im Vers vorhin steht von dem Diktator, und seine Zahl ist 666. Das steht nicht einfach da. Und übrigens, der Name Jesus ist 888. Gott verlangt, dass wir auch noch etwas denken beim Bibellesen. Und darum ist es so schön, in Sprüche 25 heißt es, Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, und der Könige Ehre ist es, eine Sache zu enthüllen. Und wir sind doch Könige und Priester. Also wir sollen beim Bibellesen schon mal noch was entdecken. Oh, der Name des Lammes auf der Stirn und der Name des Vaters. Nicht wahr? Die anderen, die haben da 666 auf der Stirn. Ja, das ist so die richtige Zahl, um immer an das Bankkonto zu denken. Ja, weil wo ist das bewusste Denken, Planen und Organisieren lokalisiert im Gehirn? Ja, da hinten diesen Knochen kommt der Frontallappen. Und dort plant man. Also wer seine ganzen Geldaffären plant, das geschieht alles da hinten. Aber in 2. Timotheus 2 steht, schlagen wir das kurz auf, das ist so schön als Kontrast. 2. Timotheus 2, Vers 7. Bedenke, was ich sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Das ist eine schöne Verheißung, nicht wahr? Wir müssen über den Bibeltext nachdenken und der Herr gibt uns immer mehr Verständnis. Und jetzt kommt's. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium. Das heißt also, wir sollen da im Frontallappen, wo das Langzeitgedächtnis angesiedelt ist, ich weiß, das Kurzzeitgedächtnis ist da auf der Seite, beim Seitenlappen. Und nachts, wenn wir schlafen, findet dann dieser Prozess des Umbauens statt. Kurzzeitgedächtnis, also das, was uns wichtig ist, kommt dann rüber. Und das, was uns nicht wichtig ist, das vergessen wir glücklicherweise. Aber die wichtigen Sachen. Und da sollen wir also hinter unserer Stirn gespeichert sollen wir haben, Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Ich habe jemanden gekannt, wenn der von der Arbeit nach Hause gekommen ist, ist er an den PC gegangen und hat geschaut, wie sich die Aktien verändert haben. Jeden Tag. Also da stand offensichtlich nicht Jesus Christus auferweckt aus den Toten, sondern, oh, wo steht sie? Oh, ein bisschen höher. 0,5% drauf. Aber sehen wir, das hat eine ganz praktische Bedeutung, wenn wir so etwas lesen. Wir sind zwar nicht diese 144.000 und auch die Zeugen Jehovas nicht. Schon gar nicht, denn sie kennen gar nicht das Lamm. Sie glauben, Jesus Christus sei der Erzengel Michael. Das ist eine Gotteslästerung. Darum sind die nicht gerettet. Die kennen nicht Jesus Christus, den ewigen Sohn Gottes. Aber wenn man ihn wirklich kennt und eben seinen Namen auf der Stirn hat und den Namen des Vaters, der uns durch alle Nöte hindurch führt und uns nahe ist auf unserer Stirn, das ist wunderbar. Und jetzt, was wird da weiter gesagt? Die hören aus dem Himmel eine Stimme. Und zwar hören die einen Chor mit Harfensängern. Und da wird ein neues Lied gesungen. Wer ist dieser Chor im Himmel? Das ist der Chor, den wir schon kennen aus Offenbarung 5. Da haben wir gesehen, die 24 Ältesten repräsentieren die ganze Gemeinde. Alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung, die sind im Himmel. Und die singen doch in Offenbarung 5 das neue Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast uns erkauft durch dein Blut aus allen Völkern, Stämmen, Nationen und hast sie zu Königen und Priestern gemacht. Die singen dort das neue Lied mit Instrumenten übrigens. Und jetzt diese 144.000, die sind auf der Erde, auf dem Tempelberg, die hören aus dem Himmel live Übertragung, das neue Lied der Gemeinde. Also da ist die Erde online mit dem Himmel. Und dann wird gesagt, und die sind in der Lage, dieses Lied zu lernen. Und die singen das dann auf der Erde. Und das war für mich eine ganz besonders schöne Entdeckung. Nicht wahr? Manchmal denkt man nach über Musik im Himmel. Und viele denken, Musik im Himmel, das wird etwas ganz anderes sein, als was hier auf der Erde. Also etwas, das man auf der Erde gar nicht singen könnte. Stimmt nicht. Die können das auf Erden singen. Also das heißt, die Musik im Himmel wird nicht so von völlig neuer Art sein, als die Musik auf Erden. Und die werden also in dieser Online-Verbindung mit dem Himmel dieses neue Lied singen. Es heißt übrigens von ihnen, Vers 3, und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen. Ganz wichtig, auf das Wörtchen vor zu achten. Von den Ältesten im Himmel, die um den Thron Gottes im Allerheiligsten sind, heißt es, dass sie rund um den Thron her sind. Aber auch schon in Kapitel 7 von Menschen, die auf der Erde sind und vor Gott stehen, hier auf Erden, da heißt es, sie stehen vor dem Thron. Nicht um den Thron. Das ist nicht das Gleiche. Also man kann vor Gottes Thron im Himmel stehen, hier auf Erden. So ähnlich wie der Prophet Elia immer wieder sagen konnte, oder von ihm heißt es wiederholt, er steht vor Gott. Also in seinem Leben auf Erden war er sich ganz bewusst, ich stehe vor Gott und vor seinem Thron und vor seiner Autorität. Aber im Himmel, dort steht man rund um den Thron oder sitzt rund um den Thron. Also, aber nur um zu betonen, die sind wirklich hier auf Erden, aber sind verbunden mit dem Himmel. Und dann Vers 4, übrigens ein schöner Chor, 144.000. Ich habe das schon erlebt, zu singen mit Gläubigen zusammen, sagen wir 2.000. Das ist fantastisch. Aber wie ist das mit 144.000? Übrigens, die haben schön Platz. Auf dem Tempelberg gibt es ja 144.000 Quadratmeter. Das ist so. Das hat jetzt nichts Biblisches zu bedeuten. Denn in der Bibel wird ja mit Ellen gerechnet. Aber es ist einfach gerade so, dass es 144.000 Quadratmeter sind, rund. Und die haben alle Platz dort oben. Und die können also dieses Lied dort mitsingen. Dieses himmlische Lied. Und in diesem Zusammenhang ist es noch ein Gedanke. Wir sehen in der Bibel auch eine Entwicklung im Singen. Nicht wahr? Zur Zeit, als das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, durch das Rote Meer, dann haben sie das ganze Volk gesungen. Das war noch ein größerer Chor. Das waren etwa 3-4 Millionen mit den Kindern. Auch eine schöne Erfahrung. Aber da wird nicht groß von Instrumenten gesprochen. Es gab das Tamburin von Miriam. Aber was ist das schon mit 4 Millionen, ja? Aber die haben dort im Wechselchor gesungen übrigens. Die Frauen und die Männer haben geantwortet. So, Antiphonie. Aber diese Musik war immer einstimmig. Und später, als der Salomo-Tempel gebaut worden war, hat man alles neu organisiert, gemäß den Vorschriften von David. Und da wurden viele Instrumente eingeführt im Tempel. Eben die Harfe, die Laute, die Posaunen und so weiter und so fort. Und da gab es einen professionellen Chor unter den Priestern und ein Orchester. Es gab 3 Hauptdirigenten. Und das ganze Orchester umfasste mehrere tausend Musiker. Und das war sogar ein Konservatorium. Denn in 1. Chroniker lesen wir, dass die Jungen ausgebildet wurden in Musik. Also die haben nicht einfach ein bisschen alle irgendwie mitgespielt. Und die wurden wirklich fachlich ausgebildet zu Berufsmusikern. Und so hat David das ausgebaut. Und es heißt von David in Amos 6, dass er Musikinstrumente erfunden hat. Er hat also neue Instrumente hinzugefügt, die man vorher noch nicht hatte. Und wir finden dann sogar auch im Talmud, dass im Tempel zur Zeit des Herrn Jesus gab es noch mehr Instrumente, die man im Alten Testament gar noch nicht erwähnt findet. Also man hat gearbeitet und später ging ja diese Musik hinüber ins Christentum. Denn die frühen Evangelisten, die nach Europa gekommen sind, wie der Apostel Paulus, die haben nicht plötzlich die Musik der Griechen übernommen und der Römer, dass man die in den Gemeinden sang, sondern die haben ihre Gesänge aus den Synagogen und vom Tempel mitgebracht. Ich war in Apostelgeschichte 16, wo Paulus in Philippi, die erste Station in Europa, war, da kam er ins Gefängnis und dann hat er nachts zusammen mit Silas gesungen. Die Gefangenen haben zugehört. Die haben keine römischen Lieder gesungen. Die haben ihre Lieder aus Israel mitgebracht. Und das haben sie dort sogar evangelistisch eingesetzt. Ja, die Leute haben ja zugehört und der Gefängniswärter auch, der kam nachher zum Glauben. Und so wurde die jüdischen Gesänge wurden die Gesänge der Kirche. Und in den weiteren Jahrhunderten, 2., 3., 4. Jahrhundert, wurde die Musik der Griechen und Römer verdrängt durch die christliche Musik. Und man hat auch die ekstatischen Schlagzeugmusik hat man verdrängt, ist untergegangen. Und die Musik blieb aber weiter einstimmig. Und dann im Mittelalter haben begonnen, um das Lob Gottes zu erhöhen, haben wir versucht, eine zweite Stimme dazu zu setzen, eine dritte, bis man schließlich zum vierstimmigen Choral kam, den Johann Sebastian Bach eigentlich zur Formvollendung geführt hatte. Und der vierstimmige Choral wird dann zum Ausgangspunkt für die ganze weitere Musik in Europa. Also wenn man Musik studiert, Komposition studiert, dann muss man wirklich vollkommen Intus haben, wie man einen Bach-Choral schreibt, einen vierstimmigen. Und wenn man dieses Handwerk beherrscht, dann kann man nachher alles. Also man kann Sinfonien schreiben, Klavierkonzerte, Trios, Quartette, alles. Das ist die Basis, die Vierstimmigkeit. Und das entstand durch das Christentum in Weiterführung der jüdischen Musik aus dem Alten Testament. Und dann wurde das christliche Europa immer unchristlicher. Und ganz besonders kam dieser Bruch dann vom 19. zum 20. Jahrhundert und da begann man atonal zu komponieren. So. Der ist zwei am Abend, ja? Schon ein Kontrast zu dem Gesang der Erlösten. Das ist vierstimmiger Gesang, der wirklich die Freude und die innere Ruhe des Glaubens zum Ausdruck bringt. Und mit dem 20. Jahrhundert kam eben in der Kunstmusik die atonale Musik. Die hat das alles kaputt gemacht. Kann man sagen, was da aufgebaut wurde, durch die Jahrhunderte hindurch. Und dann kam durch den Einfluss der schwarzen Sklaven, die nach Amerika deportiert worden waren, kam die motorische Musik hinein in Amerika, zuerst über den Jazz und dann über den Rhythm and Blues entstand der Rock'n'Roll und so weiter. Und so hat man ein typisch heidnisches Element, dass jeder Schlag genau gleich ist, hat man reingebracht. Und genau das war in der Musik des Alten Testamentes nie der Fall. Die Grundschläge, die waren nicht wie Eisengitter, sondern die richteten sich nach dem, wie man ein Gedicht rezitiert und wie man atmet. Und das gibt dann eben auch diese Ruhe in die Musik hinein, wenn man so den Rhythmus so führt, wie man atmet dementsprechend. Und heute sehen wir, die Gemeinden sind weltweit unterwandert. Aber wenn die 144.000 dann auf dem Tempelberg singen, dann singen sie nicht so. Postmodern überfremdet. Und die singen wirklich das, was Formvollendung von Musik sein wird. Und da gibt uns eben die Musik von I.S. Bach oder Händels Messias und so weiter, gibt uns einen Vorgeschmack. Das war eine Entwicklung, die durch das Christentum gekommen ist und eben diese Elemente der alttestamentlichen Musik aufgenommen hat und weitergeführt hat, gerade auch was die Atemrhythmik anbetrifft. Ja, also darum, ich freue mich auf diese Musik. Und das war für mich eben schön zu sehen, das ist nicht einfach etwas völlig anderes, sondern man kann auf der Erde die gleiche Musik singen wie im Himmel. Denn die 144.000 können das. Vers 4. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Denn sie sind Jungfrauen. Das klingt seltsam auf Deutsch. Das Wort Parthenos ist ja das Wort für Jungfrau. Aber im Griechischen hat das eine männliche Endung. Ja, Parthenos ist eigentlich männlich, aber es bezeichnet eine Frau, die unberührt ist. Aber das Wort kann eben auch gebraucht werden für Männer, die sich nie durch Unzucht verunreinigt haben. Und die Bibel bezeichnet mit Unzucht oder Hurerei jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Und hier wird gesagt von diesen 144.000, die haben sich bewahrt vor Unzucht. Und das ist natürlich ein Wort so aktuell in unserer heutigen Zeit, wo, wo die ganze Gesellschaft so verführt worden ist, auf diesem Gebiet, dass man sich fragt, wo ist das zu finden? Aber unter den Gläubigen, und gerade die aus christlichen Häusern zum Glauben gekommen sind, nicht mal andere sind den Weg gegangen in der Welt und später zum Glauben gekommen. Und es ist so wunderbar, wie der Herr alles zudeckt. Aber gerade die, die aufwachsen in den christlichen Familien, die müssen von diesen Dingen bewahrt bleiben. Und da sind diese 144.000 ein wunderbares Vorbild. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Denn sie sind eben unberührt. So könnte man das am besten übersetzen. Nicht Jungfrauen, sondern sie sind unberührte. Parthenos. Und dann heißt es, diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Ich habe mich immer wieder so mit dem Thema Grabsteininschriften beschäftigt. Und ich gehe gerne auf Friedhöfe, um zu schauen, was die Leute so schreiben. Da findet man ganz schöne Sachen und dann auch, also wirklich Schrott und unsinniger geht es nicht mehr. Aber wenn die Menschen keinen Sinn gehabt haben im Leben, versteht man das? Aber wie wäre so eine Inschrift? Dieser folgte oder diese folgte dem Lamm, wohin irgend es ging. Ich weiß, es kommt nicht darauf an, was wir beruflich genau gemacht haben und was wir, wie unsere Biografie genau aussieht. Der Herr führt jeden anders. Aber wenn von jedem von uns gesagt werden könnte, diese folgte dem Lamm, wohin irgend es geht. Einfach den Weg gehen, den der Herr Jesus uns führt im Leben. Das ist fantastisch. Also diese Verse, die haben es wirklich so in sich. Und dann heißt es weiter, diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge. Gott und dem Lamm. Also diese 144.000, die werden als die Erstlingsfrucht bezeichnet. In Israel war das so, die Erstlingsfrüchte, die musste man Gott weihen. Und die musste man zum Tempel bringen. Und das hat man praktisch so gemacht. Also, man ging auf sein Grundstück und hat die Bäume angeschaut. Und dann hat man die einzelnen Früchte, die am Reifen waren, hat man mit einem, sagen wir so, einen Strohhalm, haben die umbunden und hat gesagt, dies sind Erstlingsfrüchte. Die haben also im Voraus so festgelegt. Und dann, wenn die Ernte kam, hat man zuerst diese Erstlingsfrüchte, die vorbereitet waren, hat man eingeerntet. Und beim nächsten Tempelbesuch in Jerusalem, bei den obligatorischen Festen, Passa, Pfingsten, also Wochenfest, und Laubhütten, hat man die dann mitgebracht und dem Herrn geweiht und dem Herrn gegeben. Dem Tempel gegeben. Und eben zuerst hat man die Erstlingsfrüchte geerntet und dann kam die Haupternte. Und wenn es hier heißt, die 144.000 sind Erstlinge, dann heißt es, das ist also nur der Anfang der Ernte aus Israel. Und in Sacharja 13, Vers 8 lesen wir, dass Israel in der großen Drangsal so in Bedrängnis kommen wird, dass 2/3 der Bevölkerung durch den Angriff von Syrien und seinen Verbündeten aus dem Norden ausgelöscht werden. Und 1/3 wird in dieser größten Not im Land, steht ausdrücklich im Land, wird sich bekehren. Und Gott wird diesen Drittel als sein Volk anerkennen. Sie sagen, Herr, unser Gott, und er sagt, mein Volk seid ihr. Und so wird dieser Drittel, der dann überlebt nach der großen Drangsalszeit, wird dann ganz Israel sein. Und jetzt versteht man, warum in Römer 11, 25 steht, dass dann ganz Israel gerettet wird nach der Entrückung. Der Drittel ist dann eben das Ganze. Aber 2/3 kommen um. Das ist schrecklich. Aber ich meine, wie ist es mit der Schweiz? Können wir damit rechnen, dass 1/3 der Schweiz noch umkehrt? Da haben wir gar keine solchen Anzeichen. Aber für Israel ist das mindestens so verheißen. Und so werden also die 144.000, die werden sich bekehren nach der Entrückung vor der großen Drangsal. Sobald das Götzenbild aufgestellt wird, flüchten die ins Ausland und werden von Gott bewahrt vor diesem Angriff von Norden, Joel 2, wo das ganze Land überrannt wird und zwei Drittel umkommen. Aber dann bekehrt sich der übrige Drittel. Und am Schluss kommen die 144.000 wieder zurück ins Land, dann gehen sie auf den Tempelberg und der Herr Jesus versammelt sich dort mit ihnen. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge Gott und dem Lamme. Und in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden. Denn sie sind tadellos. Ja, das kennen wir doch irgendwie, diese Formulierung. In ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden. Das kennen wir doch aus Jesaja 53. Dort wird der leidende Knecht, der Messias, beschrieben. Da steht von ihm, Vers 9, und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tode, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Da geht es um den Knecht Gottes, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt werden wird. Ja, und da ist das Lamm mit den 144.000 auf dem Berg. Und diese gleichen so dem Lamm, dass auch von ihnen gesagt wird, in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden. Und da sehen wir, Lügen, das geht für einen Christen nicht. Das können wir nicht akzeptieren. Und wenn wir damit mit der Wahrheit gespielt haben, müssen wir uns sagen, das muss sich ändern. Das ist der Maßstab, den Gott uns stellt. Und so lernen wir von Leuten, die gar noch nicht gläubig sind. Und erstmal in der Zukunft sich bekehren werden. Lernen wir schon jetzt von ihnen. Und merken wir, so wird Prophetie eben nicht nur ein Kennen dessen, was Gott tun wird in der Zukunft, sondern es hat praktische Bedeutung für unser Leben schon jetzt. Und das sollte man eigentlich immer wieder machen, wenn man prophetische Texte liest, sich im Klaren sein, was bedeutet das, auf welche Zeit bezieht sich das, aber dann auch immer wieder die Frage, und was kann ich jetzt davon lernen für mein Leben heute? Man kann immer profitieren. Ja, und nach diesem ersten Abschnitt, Verse 1 bis 5, kommt ein ganz neuer Abschnitt über das ewige Evangelium. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, also ganz oben im Zenit, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und jede Nation und Stamm und Sprache und Volk, indem er mit lauter Stimme sprach, fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel gemacht hat und die Erde und das Meer und die Wasserquellen. Ein ganz interessanter Ausdruck, das ewige Evangelium. Was beinhaltet dieses ewige Evangelium? Nun, dieser Engel sagt, man soll Gott fürchten, ihm Ehre geben, denn er ist der Richter der Welt. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also, das ist an Menschen gerichtet hier auf Erden, die sehen all die Katastrophen, die über diese Welt kommen. Und dann wird gesagt, betet den an, der den Himmel gemacht hat und die Erde und das Meer und die Wasserquellen. Also betet den Schöpfer Gott an. Das ewige Evangelium, kann man sagen, ist das Evangelium, das durch alle Zeiten den Menschen zugänglich war. Also, wenn die Frage an uns herangetragen wird, und das kommt ja immer, wenn wir Leuten hier das Evangelium erzählen und die wollen sich nicht bekehren, dann sagen die, was geschieht mit den Leuten, die noch nie etwas gehört haben im Busch? Und oft ist die Frage auch echt. Da müssen wir nicht einfach sagen, ja, das soll dich jetzt nicht interessieren, es geht darum, dass du dich jetzt bekehrst. Das können wir dann immer noch sagen, jetzt geht es aber darum, dass du dich bekehrst, aber wir können trotzdem Antwort geben. Und können sagen, schauen in Römer 1, Vers 18 und folgende, wird davon berichtet, dass Gott sich durch die Schöpfung den Menschen mitgeteilt hat. Und nach Vers 1, Vers 20 kann der Mensch sogar durch seinen Verstand erkennen, dass hinter dieser Ordnung der Natur ein ewiger, unendlich weiser Schöpfergott da sein muss. Und in Römer 2 wird weiter gesagt, dass die Menschen, die die Bibel nicht haben, die das Gesetz Mose noch nie gesehen haben, die 10 Gebote noch nie gesehen haben, die haben von Gott in ihr Gewissen hinein ein Gesetz gegeben. Und dieses Gewissen spricht gegen alle Menschen. Es gibt keine Menschen auf dieser Welt, die von Natur ein gutes Gewissen haben. Alle sind verurteilt und die wissen genau, und so oft habe ich sogar gegen das Gewissen gehandelt. Also, Gott zeigt allen Menschen, auch wenn sie noch nie etwas vom Evangelium gehört haben, dass sie Sünder sind. Und er zeigt durch die Natur, dass es einen unendlich weisen Schöpfergott gibt. Und wenn nun der Mensch sich vor diesem Gott beugt und seine Schuld bekennt und Vergebung bittet, dann vergibt Gott ihm. Auch wenn er das Evangelium noch nie gehört hat. Und interessant ist ja, in Afrika, das war ja eine Überraschung, als man nach und nach ab dem 19. Jahrhundert die eingeborenen Stämme kennenlernte, dass praktisch alle Stämme wissen von einem höchsten Schöpfergott und gaben ihm auch schöne Namen. Und wenn man sie gefragt hat, ja, aber warum betet ihr diesen Schöpfer nicht an? Dann haben manche Stämme gesagt, er ist viel zu wunderbar, wir sind zu klein, wir sind gar nicht würdig, ihn anzubeten. Und andere haben gesagt, unsere Vorfahren haben schon gegen ihn gesündigt und jetzt ist er zornig auf uns und hat sich ganz abgewendet von uns. Und dann konnten die Missionare erklären, und es gibt einen Weg zurück zu Gott. Natürlich ist dieser Gott zornig über die Sünde, aber er liebt uns so, dass er seinen Sohn gesandt hat. Und dann konnte es eben auch geben, dass Leute sagen, warum seid ihr nicht schon früher gekommen? Und man kennt auch Völker, gerade zum Beispiel in Thailand, Myanmar, also Burma und Indien, China, wie zum Beispiel die Karen, die Lhasu und so weiter, die haben von alters her die Überlieferung, dass ihre Vorfahren den Schöpfergott gekannt haben, und sogar ein Buch gehabt hätten von ihm. Aber sie hätten es verloren. Und sie warten darauf, dass einmal Botschafter kommen, die ihnen dieses verlorene Buch zurückbringen. Und die hatten aber in der Vergangenheit, also ich spreche jetzt von den Karen, die hatten eigene Lehrer, Karen-Lehrer. Die haben das Volk gelehrt durch Gedichte und haben gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird Iwa, so nennen sie in der Sprache der Karen, den Schöpfergott, sich über uns erbarmen und er wird uns unsere Sünden vergeben. Und es gab auch ein Gedicht, das sagt, betet nicht an Götzen oder Priester. Und das hat viele Karen abgehalten, Buddhisten zu werden. Es gab schon welche. Die Buddhisten wurden durch den Druck von außen. Aber viele, die wohl Tausende, die durch diese Warnungen davor bewahrt blieben. Und das zeigt also, Gott hat Mittel und Wege, die Menschen durch die Schöpfung, durch das Zeugnis und auch durch Katastrophen, wo sich Gott als Richter der Menschheit zeigt, zu bezeugen. Sehr interessant, als da in jüngerer Vergangenheit dieses schreckliche Erdbeben war in Haiti. Da durfte ja niemand hier sagen, unbehelligt, das war Gottes Handeln und Gottes Gericht. Denn Haiti ist ja ein Land, das ganz besonders von schwarzer Magie förmlich gekennzeichnet ist. Aber die Leute dort musste man hören. Dort fand man schon die Haitianer, die gesagt haben, das ist Gottes Gericht. Über uns, über unsere Magie und unseren Okkultismus. Und so sind Naturkatastrophen immer wieder auch eine Hilfe gewesen, um Gott zu erkennen, die eigene Sündhaftigkeit zu erkennen und zu ihm umzukehren. Und das ist dieses ewige Evangelium. Dieser zweite Abschnitt zeigt, dass das auch nach der Entrückung der Gemeinde wird das von Aktualität sein für die ganze Welt, dass Menschen gerettet werden können, indem sie so zu dem Schöpfer Gott umkehren. Und dann kommt Vers 8. Und ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die mit dem Weine der Wut ihrer Hurerei alle Nationen gedrängt hat. Als Bibelleser ist man überrascht. Jetzt Babylon, Babylon. Wer ist Babylon? Das erfahren wir erst in Kapitel 17 bis 18 richtig. Dort wird das dann ausführlich erklärt. Und dann sehen wir, das ist nicht Babylon im Irak, sondern das ist die falsche Kirche mit Sitz in Rom. Das heißt nämlich, dass sie auf 7 Hügeln sitzt und dass sie das Königtum hat über die Könige der Erde. Das weist hin auf Rom. Also hier haben wir einen Flash-Forward, denn ganz am Schluss der großen Drangsal wird diese Kirche vollständig zusammenbrechen. Das wird hier angekündigt. Und dann, aber das behandeln wir jetzt nicht im Detail, das kommt dann in Kapitel 17 noch ausführlich. Wir gehen gleich weiter zu dem vierten Abschnitt, Vers 9. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamme. Sehen wir vor, nicht um das Lamm herum. Wenn die in der Hölle sind, stehen die immer noch vor Gottes Thron. Aber weg vom Angesicht Gottes. Also vor den heiligen Engeln und vor dem Lamme. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus. Also, hier wird erklärt, das Gericht, das kommt über alle die, die sich diesem kommenden Diktator im Götzendienst und in der Verehrung beugen werden. Und die wahren Gläubigen nach der Entrückung aus Israel und den Völkern, die Gemeinde gibt es nicht mehr, aber es sind wahre Gläubige, so wie die Gläubigen im Alten Testament. Hiob gehört auch nicht zur Gemeinde, aber war ein wahrer Gläubiger. Melchisedek war auch ein wahrer Gläubiger, aber gehörte nicht zur Gemeinde. Und so sind das wahre Gläubige, aber sie gehören nicht zur Gemeinde. Die Gemeinde umfasst nur Gläubige von Pfingsten bis zur Entrückung. Aber die werden da ihren wahren Glauben unter Beweis stellen, indem sie eben ganz klar da nicht mitmachen werden. Hier noch etwas zur ewigen Verdammnis in Vers 11. Der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter. Wenn man mit einem Allversöhner spricht, der wird er sagen, ja, das ist nicht ewig. Da steht das Wort Aion für Zeitalter. Und das bedeutet nicht ewig, unendlich ewig, sondern das bedeutet eben ein Zeitalter und auch die Hölle wird einmal ein Ende haben und dann werden alle versöhnt wieder mit Gott. Und das Problem ist das, wenn man im Wörterbuch schaut, Aion heißt Ewigkeit. Und das wird auch gebraucht im absoluten Sinn. Aber das gleiche Wort bedeutet auch Zeitalter, Periode, Abschnitt. Das Wort ist zweideutig. Was machen wir da? Das muss man wissen, ihr Lehrer, die haken immer wieder genau dort ein, wo es sprachlich solche Zweideutigkeiten gibt. Und nutzen das für ihre Zwecke aus. Übrigens, im Hebräischen ist das genau gleich wie im Griechischen. Das Wort Olam heißt Ewigkeit im absoluten Sinn. In 1. Mose, Moment. Ja, 21, Vers 33 heißt es von Abraham: Er rief da selbst den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und für ewigen Gottes steht El Olam, Gott der Ewigkeit. Und das ist natürlich klar, dass es nicht heißt Gott des Zeitalters, als würde Gott dann einmal nicht mehr existieren. Also das ist vom Zusammenhang her klar, dass es ja da absolut gemeint ist. Aber das Wort Olam kann auch bedeuten Zeitabschnitt, Zeitalter. Drum in Prediger 1 heißt es, die Erde besteht ewig. Man sagt dann, ja gut, das steht, die Erde besteht ewig, aber in Offenbarung steht, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht. Muss man erklären, ja, eben das Wort ewig, Olam, kann eben eine lange Zeitperiode bedeuten. Was machen wir jetzt mit der Pein? Es ist so, jede Sprache hat Möglichkeiten, alles zu sagen. Und wenn die Wörter fehlen, kann man neue Wörter kreieren. Darum, es gab ja einmal eine Zeit, da gab's keine Fahrräder. Und dann hat man die Fahrräder erfunden und danach musste man einen Namen haben. Das waren Räder, mit denen man fahren konnte, das sind Fahrräder. Und es gab eine Zeit, da gab's noch keine Flugzeuge. Und da musste man auch einen Namen erfinden. Und das war so ein Zeugs, das da oben fliegt und sagte man Flugzeug. Ja. Und so funktioniert das ständig in der Sprache. Man kann alles sagen. Und man kann auch, dort wo Zweideutigkeit besteht, kann man immer Eindeutigkeit schaffen. Und im Hebräischen macht man das so, wenn man ganz klar sagen will, ewig, 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 ohne Ende, dann sagt man, Leolmei Olamim, in die Zeitalter der Zeitalter. Und genau dieser Ausdruck wird im Neuen Testament übernommen für Aion. Eis Aionas ton Aionon. Das bedeutet absolut ewig. Das ist kein Zweifel. Und wenn dann ein Allversöhner sagt, also ein Wörterbuch, vergiss dein Wörterbuch. Sprache ist nicht einfach Wörterbuch. Sonst schreib mal einen Brief in einer Fremdsprache oder mit Google Translator. Habe ich vor kurzem gemacht, musste einem Brasilianer etwas schreiben, der wollte Musikaufnahmen haben von mir. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, ich habe Aufnahmen, schreiben Sie mir eine E-Mail und dann schicke ich was. Und dann habe ich das in Google Translator eingegeben. Aber es lohnt sich dann doch ein bisschen noch zu denken. Ich habe geschrieben, ich habe Aufnahmen. Und da steht, ich habe Fotos. Ja, und dann habe ich halt in Google Translate eingegeben, ich habe Musikaufnahmen, in einem Wort. Und dann kam, Gravações de Música. Ah, jetzt. Also die Sprache ist nicht einfach Wörterbuch, sondern die ganze Struktur, der Aufbau und die Redewendungen und so weiter, das gehört alles dazu. Und das ist eben so, Eis Aionas ton Aionon heißt absolut ewig. Und darum, es besteht kein Zweifel, dass die Hölle ewig ist. Und dass die Menschen nicht ausgelöscht werden, sondern hier steht, der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Es ist wirklich furchtbar, die Hölle. John Bunyan, der die Pilgerreise geschrieben hat, in seiner Art zu schreiben, war der viel drastischer, als das Prediger heute wagen. Und er hat gesagt, oh Sünder, der du die Vergebung Gottes nicht in Anspruch genommen hast, wärest du doch besser als eine Kröte auf die Welt gekommen, als eine Schlange, als ewig in der Hölle zu bleiben. Es ist wirklich etwas Furchtbares. Und wir wissen, dass heute scheuen sich die Prediger, klar zu sprechen, was die Hölle ist. Wir müssen klar sein. Die Leute wollen das nicht mehr hören. Aber die Bibel sagt es und wir müssen die Leute wirklich warnen. Wir sind 2. Korinther 5, heißt, da wir den Schrecken Gottes kennen, den Schrecken des Herrn kennen, das heißt, wie sehr der Herr zu fürchten ist, so überzeugen wir die Menschen. Ja, und dann gehen wir weiter, Vers 13, kommt der 5. Abschnitt in diesem Kapitel. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, auf dass sie ruhen von ihren Arbeiten, denn ihre Werke folgen ihnen nach. 7-mal kommt ein glückselig vor in der Offenbarung. Das ist eines. Und da werden Menschen, die sterben werden in dieser schlimmen kommenden Zeit, werden glückselig gepriesen. Warum? Weil sie sterben im Herrn. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Nicht wahr? Wenn wir ans Sterben denken, und das sollte man ja, in der Gesellschaft wird das verdrängt, aber wir sollten uns mit dem Sterben auseinandersetzen. Und wie ein Josef von Arimathea, der hat zu Lebzeiten sein Grab aushauen lassen aus dem Felsen. Also der hat sich schon auseinandergesetzt. Wenn man das Grab schon bereit macht zu Lebzeiten, dann kann man das Sterben nicht einfach verdrängen. Das wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir das alles schon vorbereiten würden, ja? Den Stein und alles, ja, und die Inschrift. Ja, also wir müssen uns damit beschäftigen, aber trotzdem, wenn wir ans Sterben denken, ich denke manchmal, dieser Moment, wo ich merke, jetzt kommt's, ja? Das ist doch etwas Beängstigendes. Und tatsächlich, in Hiob wird der Tod genannt, der König der Schrecken. Und der Tod ist ja eine Folge der Sünde. Und trotzdem müssen die Gläubigen noch durch den Tod gehen, bis der Herr kommt. Und in 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13, wo über die Entrückung gesprochen wird, da heißt es von den Gläubigen, die gestorben sind, die durch Jesus Entschlafenen. Und hier den Toten, die im Herrn sterben. Und das ist eigentlich das Wunderbare, wenn dieser Moment kommt, wissen wir, wir sind in dem Herrn Jesus geborgen. Und er wird uns durch diesen Übergang hindurchführen. Wir sind im Herrn und gehen mit ihm da hinüber. Bach, als er kurz vor dem Sterben stand, er war schon gelähmt und blind, konnte dann nicht mehr komponieren selber, hat dann noch den letzten Choral diktiert, vor deinen Thron trete ich hier mit. Er hat sich also wirklich vorgestellt, jetzt kommt dann der Moment. Und sieht nichts mehr, kann sich kaum bewegen und weiß jetzt, und dann komme ich zum Thron Gottes. Und so ist Sterben etwas ganz anderes. Glückselig die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Und dann kommt die Ruhe. Wir haben so viel Unrast gehabt. Nicht wie es in Hiob heißt, in Hiob 14. Vers 1. Der Mensch, von der Frau geboren, ist kurz an Tagen und mit Unruhe gesetzt. Ja, wir haben heute Morgen davon gelesen in Markus 7, wie der Herr seine Jünger auf die Seite genommen hat und gesagt hat, ruht hier ein wenig. Der Herr möchte nicht, dass wir von Stress zu Stress gehen. Das ist auch gegen die menschliche Natur, wie Gott uns gemacht hat. Aber im ganzen Leben haben wir viel Unruhe gehabt. Und dann wissen wir, der Moment kommt, wo wir zur Ruhe kommen. Und die Werke folgen ihnen nach. Das heißt, dass das alles für die Ewigkeit Bedeutung haben wird, was wir für den Herrn getan haben. Ich war ein Künstler, der gehen muss, der denkt, oh, jetzt meine Bilder. Wer bekommt sie? Und was geschieht dann mit denen? Und wann gehen sie alle kaputt? Und wann werden sie in dem Feuer übergeben? Und es wird so sein. 2. Petrus 3 sagt, dass beim Weltuntergang nach dem tausendjährigen Reich werden alle Elemente aufgelöst werden. All die Elektronenschalen werden geöffnet, ja? Und die Kerne werden gespalten im Brande. So steht es. Und dann heißt es, die Erde und ihre Werke werden verbrannt werden. Alle Leistungen des Menschen werden so aufgelöst werden, nicht nur chemisch zersetzt in die einzelnen Elemente, dann ist schon nichts mehr da, sondern die Elemente sogar werden aufgelöst. Aber die Gläubigen wissen, auch wenn das alles aufgelöst wird, das, was wir für den Herrn gemacht haben, das bleibt vor Gott. Und die Werke folgen nach und es gibt Lohn dafür. Also beides wird hier verheißen, Ruhe und die Werke folgen nach. Und dann kommt Vers 14 und das machen wir nach der Pause weiter. Auf dem ausgeteilten Skript, Seite 2 in der Mitte, findet man die 7. Posaune. Die 7. Posaune wird geblasen, Kapitel 11, 14 bis 15a. Und dann kommt der Einschub, hier beschrieben als Hintergrundprophetie 5. Das umfasst eben die Kapitel 11, Vers 15 b bis 15, 8. Und da habe ich die einzelnen Themen in dieser Hintergrundprophetie so aufgelistet. Zuerst in Kapitel 11, am Schluss eben die 24 Ältesten beten den Herrn der Welt und den Messias an. Dann die Erscheinung der Bundeslade im Himmel, die Frau mit der Sternenkrone, das Tier aus dem Meer, der kommende Diktator, das Tier aus der Erde, der kommende Antichrist aus Israel. Und dann in Kapitel 14, das haben wir heute eben betrachtet, die 144.000 auf dem Berg Zion, Verse 1 bis 5. Dann das ewige Evangelium, 14, 6 bis 7. Die Botschaft vom Fall Babylons, 14, 8. Die ewige Pein für die Anbeter des Tieres, 14, 9 bis 12. Die Verheißung für die sterbenden Gläubigen, 14, Vers 13. Und jetzt kommt die Getreideernte des Menschensohnes, in 14, Versen 14 bis 16. Und dann die Traubenernte in Israel, Verse 17 bis 20. Und dann kommen noch drei Abschnitte. Die Zeichen der sieben Engel der letzten Plagen, Kapitel 15, die Überwinder am himmlischen Waschbecken und schließlich die Herrlichkeit Gottes und die sieben Schalen. Und damit endet in 15,8 dieser Einschub. Und dann geht es weiter mit den goldenen Schalen ab Kapitel 16. Das einfach als Übersicht und zur Einordnung dieser Abschnitte, die wir jetzt so genauer miteinander angeschaut haben, in Kapitel 14. Ich lese 14, Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne des Menschen, welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde. Und die Erde wurde geerntet. Hier haben wir wieder ein Flash-Forward. Die Wiederkunft Christi wird hier beschrieben. Und zwar eben die Wiederkunft des Herrn Jesus auf den Wolken des Himmels, wie das in Daniel 7 schon lange angekündigt war. Schlagen wir auf. Und im Judentum war das eine ganz besonders gut bekannte messianische Prophetie. Da steht in Daniel 7, Vers 13, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Merken wir da die direkte Parallele zu 14, Vers 14. Und siehe, eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohn des Menschen. Nochmals Daniel 7, Vers 14. Siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Und das war eben im Judentum von alters her bekannt. Hier wird beschrieben, wie der Messias eines Tages kommen wird auf den Wolken des Himmels, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Das wird jetzt hier aufgenommen. Im Judentum war es aber ein Problem, denn das war auch von alters her bekannt. Sacharja 9, Vers 9 spricht auch vom Kommen des Messias. Aber dort steht, jauchze und juble, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, reitend auf einem Esel. Ja, wie soll er kommen? Soll er kommen auf den Wolken des Himmels oder kommt er auf einem Esel? Und das wird im Talmud wird das behandelt, diese beiden Stellen zusammen. Da wird die Frage gestellt, eben quasi, wie geht das jetzt zusammen? Und dann wird geantwortet, wenn wir unwürdig sind und die Tora nicht einhalten, wird der Messias auf einem Esel kommen. Aber wenn wir die Tora halten und würdig sind, wird er auf den Wolken des Himmels kommen. Also es wird interpretiert als zwei Möglichkeiten, wie der Messias kommen kann. Aber Daniel 7 und Sacharja 9 stellen das nicht hin als zwei Möglichkeiten, sondern es sind eben zwei verschiedene Kommen desselben Messias. Das erste Mal sollte er kommen, auf dem Esel nach Jerusalem reitend. Und tatsächlich war die Masse nicht würdig. Und schrie wenige Tage danach, er werde gekreuzigt vor Pilatus. Aber in der Zukunft wird der Herr Jesus bei seinem zweiten Kommen eben vom Himmel her direkt kommen. Er wird nicht mehr in Bethlehem geboren werden. Wie das in Micha 5, Vers 1 vom Messias vorausgesagt war. Und im Judentum hat man das auch so verstanden. Der Messias kommt aus Bethlehem. Sondern beim zweiten Mal kommt er eben aus dem Himmel, auf den Wolken des Himmels. Und tatsächlich wird dann ganz Israel bereit sein. Das heißt, zwei Drittel werden umgekommen sein in den Gerichten. Aber der Drittel wird den Herrn erwarten von ganzem Herzen. Und hier in Offenbarung 14 wird der Herr beschrieben als der Menschensohn, der kommt mit einer scharfen Sichel, um die Getreideernte zu ernten. Und das beinhaltet das Brauchbare bei der Getreideernte, das sammelt man ein und die Spreu, die wird dann verbrannt. Also die Getreideernte ist immer ein Bild des Gerichtes Gottes, das aber eben teilt zwischen denen, die geerntet werden, gebraucht werden und denen, die dann ins Feuer kommen. Und so sagt dieser Text, dass der Herr Jesus kommen wird und er wird eben den Überrest aus Israel und den Völkern wird er ernten. Und die übrigen kommen unter sein Gericht, so wie die Spreu. Das ist darin enthalten. Und dann kommt aber wieder eine neue Schau in Vers 17 und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor, der im Himmel ist. Und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Gewalt über das Feuer hat, kam aus dem Altar hervor und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lautem Schrei zu und sprach: Schicke deine scharfe Sichel und lies die Trauben des Weinstocks der Erde. Denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben des Weinstocks der Erde und warf sie in die große Kelter des Grimmes Gottes. Und die Kelter wurden außerhalb der Stadt getreten und Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Gebisse der Pferde. 1600 Stadien weit. Das ist jetzt das Bild einer anderen Ernte. Das ist die Traubenernte. Und die Traubenernte ist das Bild des Gerichtes, das die Gottlosen vernichtet. Ebenso wie bei der Traubenernte dann in der Kelter, die Trauben gestampft werden. Und in Jesaja 61 wird dieses Gericht beschrieben. Jesaja 63, kann man das kurz aufschlagen. Wer ist dieser, der von Edom herkommt, von Bozra, in hochroten Kleidern? Dieser prächtig in seinem Gewande, der einherzieht in der Größe seiner Kraft. Ich bin's, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist Rot an deinem Gewande und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Ich habe die Kelter allein getreten. Und von den Völkern war niemand bei mir und ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen. Und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Also hier wird die Wiederkunft des Herrn beschrieben als der Traubentreter. Das entspricht diesem Abschnitt. Und es wird ja so sein, dass Israel durch Syrien und alle seine Verbündeten von Norden her überrannt wird. In Daniel 11, Vers 40 bis 45 wird dieser Angriff, der in der großen Drangsal stattfinden wird, beschrieben. Und interessant ist dabei Folgendes. Der Ausdruck der König des Nordens ist ein Ausdruck, den wir ganz genau kennen aus der erfüllten Prophetie. Denn in Daniel 11, Verse 1 bis 35, das ist alles erfüllt worden, schon längst in der Vergangenheit. Und dort geht es auch um den König des Nordens. Ich habe mal ausgezählt, ich bin auf über 150 einzelne prophetische Aussagen gekommen in diesen Versen, die sich alle nachweislich in der Geschichte erfüllt haben. Und genau in der Reihenfolge der Verse, also wie es präsentiert wird. Ja, und der König des Nordens war immer eine Bezeichnung für Syrien. Aber Großsyrien. Und das umfasste das Gebiet von Syrien, Libanon bis nach Pakistan. Über Gebiete der heutigen Türkei, Usbekistan, Turkmenistan, bis Pakistan, einschließlich Tadschikistan, Afghanistan, Iran. Alles drin. Und Daniel 11, Vers 40 bis 45 beschreibt, wie dieser König des Nordens von Norden her ganz Israel überrennen wird. Und interessant, genau diese Gebiete sind heute islamisch. Und durch diesen Angriff werden zwei Drittel im Land umkommen. Zacharja 13, Vers 8. Aus Israel. Aber dann kommt der Herr Jesus und wird das Gericht auch über diese Völker bringen. Und auch über die Armeen des wiedererstandenen Römischen Reiches, das seine Truppen nach Harmagedon, in diese Ebene in Nordisrael verschieben wird. Und darauf bezieht sich eben diese große Traubenernte. Der Herr wird alle Feinde Israels vernichten. Und wir lesen, die Stadt, die da in Vers 20 erwähnt wird, das ist Jerusalem. Und dann heißt es in diesem Bild der Kelter, die getreten wird, das Blut ging aus der Kelter hervor bis an die Gebisse der Pferde, 1600 Stadien weit. Das ist umgerechnet etwa 296 Kilometer. Und das ist so die Größenordnung des Landes Israel. Im Bereich von Norden bis Süden. Also diese Maßangabe will sagen, dass dieses ganze Gericht eben über das Land Israel geht und alle Feinde unter dieses Gericht Gottes im Land Israel kommen werden. Sei das die im Norden, in Harmagedon, sei es der König des Nordens, der seine Truppen rund um Jerusalem aufstellen wird und so weiter. Und dann kommen wir zu Kapitel 15. Und ich sah ein anderes Zeichen in dem Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. In diesem Abschnitt wird jetzt eben vorweggenommen, dass die letzte Phase des Gerichtes, der Inhalt der siebten Posaune, die in Kapitel 11 geblasen wird, aber es geschieht nichts. Der Inhalt dieser Posaune besteht in diesen sieben Schalengerichten, die dann in Kapitel 16 alle beschrieben werden. Und dann kommen wir zu einem neuen Abschnitt. Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Jetzt hat der Prophet Johannes wieder eine Sicht in den Himmel hinein. Und er sieht das Meer vor dem Tempelhaus. Ich glaube, wir haben dieses Meer schon gefunden in Kapitel 4. Johannes wurde ja in den Himmel entrückt, dann sah er den Thron Gottes im Allerheiligsten, umgeben von vier Cherubim-Engel. Und dann wird dort auch beschrieben, er sah, können wir das aufschlagen, Kapitel 4, wir haben eine sehr detaillierte Beschreibung des Himmels, also des himmlischen Heiligtums in der Offenbarung. Ich war in Offenbarung 4, Vers 2, da sieht er den Thron Gottes. Alsbald war ich im Geist und siehe, ein Thron stand in dem Himmel. Und auf dem Thron saß einer. Und dann in Vers 5 heißt es, und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Da sah er den siebenarmigen Leuchter im Heiligen. Vor dem Thron, ja? Bundeslade gehört zum Thron Gottes, im Allerheiligsten. Und die siebenarmige Leuchter im Heiligen, das sind diese sieben Feuerfackeln. Und es wird gleich erklärt, was sie bedeuten. Sie weisen hin auf den Heiligen Geist in seiner siebenfachen Fülle, wie sie in Jesaja 11, Vers 2 beschrieben wird, mit den sieben Namen des Heiligen Geistes. Und weiter steht da in Kapitel 4, Vers 6, und vor dem Thron wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Was ist dieses Meer? Das ist kein Ozean, sondern es geht ja hier um den himmlischen Tempel. Und in 1. Könige 7, Vers 23 wird das riesige Waschbecken vor dem Salomo-Tempel wird genannt das Meer. Ist eben so im Hebräischen, das Wort Yam bedeutet Meer oder See oder auch Behälter. Und darum dieses Wort Yam bezeichnet dort diesen riesigen Wasserbehälter, aus dem die Priester sich waschen mussten. Das wird also genannt das Meer. Aber das war nicht aus Glas, sondern aus Kupfer. Das eherne Meer aus Kupfer. Allerdings in einer, Kupfer war normalerweise in einer Legierung als Bronze. Aber wenn Bronze ganz schön gearbeitet ist, dann kann man sich darin spiegeln. Darum, Mose hat ja das kleinere Waschbecken vor der Stiftshütte. Das hat er auch aus Bronze gemacht. Aber das Material wurde von den Frauen gespendet, die ihre Spiegel gaben. Die hatten ihre Bronzespiegel, da konnten sie sich anschauen. Und das brauchen Frauen. Aber es war nötig, dass man eben diesen Rohstoff Kupfer hatte für das Waschbecken. Und da waren diese Frauen bereit, auf diesen Aspekt der Körperpflege zu verzichten, zugunsten des Heiligtums. Und hier wird nun beschrieben, dieses vollkommene Waschbecken im Himmel ist nicht ein gläsernes Meer, sondern wie ein gläsernes Meer. Also man kann sich so deutlich darin spiegeln, wie wenn das aus Glas gemacht wäre. Nur nebenbei, noch zur Vollständigkeit, jetzt habe ich erwähnt den Thron Gottes in Offenbarung 4, die Menorah, die sieben Feuerflammen, dann dieses Waschbecken, das Meer. Ich möchte noch hinweisen, dass Johannes in Offenbarung 6, Vers 9, den Brandopferaltar sieht im Himmel. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen der, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Da sieht er den Brandopferaltar vor dem Tempelhaus im Himmel. Und dort sind die Seelen der Märtyrer. Also dort, wo man im Tempel bei Salomo Opfertiere schlachtete, da sieht er die Seelen, die das Märtyrium erlitten hatten. Und in Kapitel 8, Vers 3, da sieht er den goldenen Räucheraltar im Heiligen. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und er hatte ein goldenes Rauchfass und es wurde ihm viel Rauchwerk gegeben, auf das er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Sehen wir da? Der goldene Räucheraltar wird erwähnt und das goldene Rauchfass, wo das Rauchwerk jeweils drin war, für den räuchenden Priester. Man sieht, die Offenbarung ist voll von ganz detaillierten Beschreibungen des himmlischen Tempels. Und es gibt noch viel mehr. Zum Beispiel auch die sieben Posaunen. Das entspricht den silbernen Posaunen im Tempel, also silbernen Trompeten im Tempel. Und es war nämlich auch so, dass an den ganz normalen Tempeltagen zur Zeit des Herrn Jesus wurden die silbernen Posaunen zu sieben Gelegenheiten geblasen. Also das Thema sieben Posaunen, das war schon immer bekannt im Tempel. Aber jetzt in der Offenbarung wird das im Zusammenhang gebracht mit den sieben Posaunen als Gericht Gottes über die Welt. Und wir werden ja gleich noch einiges hören über die goldenen Schalen. Das sind auch Tempelgeräte. Und zwar handelt es sich da um die Opferschalen, mit denen man das Blut nach der Schächtung auffing im Tempel und dann brachte man zum Fuß des Altars, um es dort auszuleeren. Und über ein Abflussrohr wurde es dann mit Wasser vermischt ins Kidron-Tal hinabgeführt. War alles logistisch vollkommen eingerichtet. Aber man kannte also im Tempel silberne Schalen, Opferschalen und auch goldene Schalen. Das waren dann einfach die ganz besonders kostbaren. Das waren so Schalen, die verliefen in den Spitz und man hatte einen Griff, den konnte man sie halten. Warum in die Spitze? Damit man diese Schalen nie irgendwo abstellte. Man musste, der Priester, der das Blut aufgefangen hat nach der Schächtung, musste das immer tragen und bewegen, damit keine Blutsenkung eintritt. Das würde ganz unwürdig aussehen, ja, wenn die schweren Bestandteile runtergehen und dann nur diese seltsame Flüssigkeit dann oben bliebe. Die mussten das immer in Bewegung haben und dann an den Altar gießen. Und dass es genau diese Opferschalen sind, sehen wir eindrücklich in Kapitel 16, ich greife voraus. Vers 3. Und der zweite goss seine Schale aus auf das Meer und es wurde zu Blut. Wie von einem Toten. Und jede lebendige Seele starb, alles was in dem Meere war. Und Vers 4. Und der dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und auf die Wasserquellen und sie wurden zu Blut. Merken wir den Zusammenhang mit den Opferschalen und dem Blut. Aber wenn man sich das überlegt, das sind ja alles Geräte, die im Tempel eine Bedeutung hatten in Verbindung mit der Gnade Gottes. Der Altar, der Brandopferaltar, sprach doch davon, dass Gott dem schuldigen Menschen die Möglichkeit gibt der Vergebung durch das stellvertretende Opfer. Und die sieben Posaunen früher im Tempel, die wurden in Verbindung mit dem Opferdienst geblasen, an ganz genau festgestellten Zeitpunkten. Und die sprachen auch von Erlösung und Vergebung. Und die Opferschalen, die waren auch dafür da, dass man eben das Blut der Opfer auffing, zum Altar brachte. Das sollte Vergebung bringen für die Schuldigen. Aber hier haben wir nichts mehr zu tun mit Vergebung. Hier wird das, was zum Segen und zur Vergebung war, wird zum Fluch für die Menschen auf der Erde. Also jetzt versteht man, die Offenbarung beschreibt eigentlich Gottes Kampf im Gericht mit dieser Welt, die den Herrn Jesus verworfen hat, vom Tempel her, vom himmlischen Tempel her. Und alles, was eigentlich für die Gnade war, wird hier zum Gericht für die Menschen. Das bedeutet, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Aber der Mensch, der die Gnade Gottes ausschlägt und das stellvertretende Schlachtopfer ablehnt, der wird selber zum Schlachtopfer werden. Und sein Blut muss fließen für seine Sünde. Das ist erschreckend, nicht wahr? Aber das hat so eine Gewalt in der Aussage, wie das uns hier vorgestellt wird. Übrigens, die Sichel, die wir vorhin hatten mit der Ernte, das ist auch ein Tempelgerät. Ich war heute, wird ja in Israel, werden seit vielen Jahren die Tempelgeräte wiederhergestellt für den dritten Tempel. Ein großer Teil ist bereits da. Ich habe den goldenen Räucheraltar gesehen, also das Original für den dritten Tempel, der goldene Leuchter, dann auch den goldenen Schaubrottisch und viele andere Geräte. Ich habe das schon selber in der Hand gehabt. Warum sage ich das? Weil man hört immer so Märchen. In Amerika sind alle Steine schon bereit und die werden dann verschifft nach Israel. Überall, wo das steht, wo ich das je gesehen habe, nie findet man eine Quelle dafür. Wird einfach behauptet. Aber das ist jetzt kein Märchen. Das kann man wirklich in Jerusalem, in der Altstadt sehen. Und übrigens auch die Steine für den Brandopferaltar hat man jetzt bereit gemacht. Die sind also gegenüber dem Tempelberg in der jüdischen Altstadt sind die gelagert. Für den Moment, dass sobald etwas frei wird, geht man mit den Steinen rüber. Und dann kann man zuerst einen Altar machen. Das Tempelhaus muss man gar nicht sofort machen. Ich war damals, als in Esra 3 die Juden zurückkamen aus Babylon, die haben zuerst einen Altar aufgebaut und sofort Brandopfer gebracht. Und erst im Jahr später haben sie das Tempelhaus begonnen zu bauen. Und wir wissen heute ganz genau, auf welchen Quadratmetern auf dem Tempelplatz der Altar stand. Wenn ich mit Gruppen dahin gehe, zeige ich das jeweils, wo das war. Allerdings ein bisschen diskret. Denn die vom WAC, wenn die ja merken, was zeigt ihr dort? Dort steht ja gar nichts da. Ja, natürlich. Der Altar ist neben der Moschee. Aber wieso interessieren sie sich da für diese paar Steine da? Ja, weil da erklärt wird, wo der Brandopferaltar stehen wird. Ja, also auch die Sichel, die ist auch ein Tempelgerät, das man eben braucht für das Erstlingsfest, 3. Mose 23, und für das Fest der Wochen, wo man die Erstlinge der Weizenernte dann einbringen muss. Also wir sehen, die Offenbarung ist voll von Tempelgeräten. Und ich habe jetzt nur ein paar gezeigt, es gibt noch mehr. Ja, und jetzt, wir sind ja in Kapitel 15, Vers 2 angekommen. Und jetzt sieht also Johannes das himmlische Waschbecken wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemischt. Ich muss jetzt erklären, was das Waschbecken bedeutet. Schon in der Stiftshütte mussten die Priester, wenn sie ins Heiligtum hineingingen, immer zuerst Hände und Füße waschen. Dann durften sie hineingehen. Und das Wasser, das reinigende Wasser, ist in der Bibel ein Bild des Wortes Gottes. Zum Beispiel in Epheser 5, Vers 25 wird gesprochen von der Waschung mit Wasser durch das Wort. Also wenn wir die Bibel lesen und beim Bibellesen plötzlich Dinge entdecken in unserem Leben, die stimmen nicht. Ja, merkt man plötzlich, also das mit den Steuern, das muss man ernst nehmen. Ja, dann kann das Wort Gottes einen eben zur Buße führen. Und dass man das wirklich als Sünde bekennt, dass man nicht ehrlich gewesen ist oder irgendetwas anderes, ja? Und dadurch erfahren wir Reinigung. Wie das Wasser eben Hände, denn wir handeln, Füße, da wo wir hingehen, da können wir auch sündigen. Wenn wir an die falschen Orte hingehen. Und das Wort Gottes reinigt uns, indem wir erkennen, was wir falsch gemacht haben mit unseren Füßen, mit unseren Händen. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also, das Wort Gottes reinigt uns wie das Wasser. Aber ich habe gesagt, man spiegelt sich sehr förmlich in diesem himmlischen Waschbecken. Und das Waschbecken von Mose war ja aus den Spiegeln hergestellt. Ja, in Jakobus 1 am Schluss wird doch erklärt, dass das Wort Gottes ein Spiegel ist, der uns eben aufdeckt, wie wir sind. Und das führt uns zur Buße. Und wenn wir Buße tun, bekommen wir immer Vergebung und Reinigung. Und dann können wir eben in die Gegenwart Gottes hineingehen und uns an der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Sohn, erfreuen. Und hier haben wir also wie ein gläsernes Meer, so ein klares Spiegel, ja, wo man sich drin sieht. Und dann steht aber noch mit Feuer gemischt. Wie kommt das? Nun, man muss sich das mal so plastisch vorstellen. Sieht man dieses perfekte Waschbecken im Himmel, das so vollkommen spiegelt und das himmlische Licht, das spiegelt sich in diesem Meer, dann gibt das eben so, das Licht, je nachdem wie man hinschaut, gibt es so Bewegungen wie von Feuerzungen. Wie Feuer. Und Feuer ist ja in der Bibel ein Bild des Gerichts. Denken wir an das Feuer über Sodom und Gomorra. Das war Gottes Gericht über Sodom. Aber eben wenn wir die Bibel lesen und uns sehen im Spiegel, dann führt das uns zum Selbstgericht. Der Apostel Paulus sagt von den Korinthern, die das Abendmahl unwürdig genommen haben, sagt er, wir müssen uns selber prüfen. Und wenn wir uns selber richten würden, also immer wieder die Dinge in unserem Leben in Ordnung bringen würden, dann würde Gott nicht mit Zucht eingreifen, wie das dort der Fall war. Dass gewisse sogar krank wurden in Korinth, weil sie unwürdig Abendmahl gefeiert haben. Also dieses Feuer spricht von dem Selbstgericht und das Wasser spricht davon, wie das Wort Gottes uns reinigt. Und jetzt nochmals, 15 Vers 2. Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meere stehen. Oh, das sind Menschen, die waren gerade noch unten auf der Erde. Die haben diese schlimme Zeit miterlebt, nach der Entrückung. Und das hat ihnen das Leben gekostet. Ich meine, in Offenbarung 13 haben wir ja gesehen, der Antichrist wird ein Bild machen, das alle anbeten müssen. Und er zwingt alle, dass sie das Zeichen des Tieres annehmen. Dieses Götzenbild wird den kommenden Diktator darstellen. Aber diese Überwinder, die haben gesagt, nein, da machen wir nicht mit. Ja, da mussten sie sterben. Denn Offenbarung 13 sagt ja, dieses Götzenbild wird sprechen und verlangen, dass jeder, der es nicht anbetet, getötet wird. Die sagen, wir machen da nicht mit. Also wie früher im Römischen Reich, wo viele Gläubige ums Leben gebracht wurden, man hat gesagt, ja, ihr müsst dem Kaiser opfern, ihr dürft eure Religion haben, ihr dürft Christen sein, das ist Religionsfreiheit im Römischen Reich, aber ihr müsst auch dem Kaiser opfern. Die haben gesagt, machen wir nicht, dann sind sie getötet worden. Und die werden das auch so machen, die sagen, machen wir nicht mit, wir können wir nicht. Und dann werden sie sterben und dann sind sie im Himmel. Ja, jetzt sind die da oben, im Himmel. Beim Waschbecken. Warum genau dort? Ja, das Waschbecken erinnert eben daran, an das normale Glaubensleben, wo wir Dinge, die uns auffallen in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind, immer wieder vor dem Herrn ordnen. Diese Leute werden über schwere Sünde siegen. Sie werden über das Tier siegen, über sein Bild und über die Zahl seines Namens. Die sagen, gut, wenn wir nicht mehr verkaufen können, dann verkaufen wir nicht mehr. Die nehmen die Konsequenz auf sich. Aber da fragt man sich, wie kann ein Mensch so Kraft haben, um schwere Sünde zu überwinden? Die Antwort ist die, wenn wir in unserem Leben sorgfältig vorgehen und nicht denken, ja, das ist nicht so schlimm. Nein, das macht doch nichts. Das machen ja sowieso alle. Sondern, dass wir eben unser Leben jeden Tag, wo wir merken, das war nicht richtig, wie wir das gesagt haben. Das war lieblos. Und vielleicht sagt die Frau dann auch. Und vielleicht merken wir es selber. Und ja, das ist so die Realität des Lebens, nicht wahr? Und dass wir immer wieder die Dinge in Ordnung bringen. Und wenn wir so sorgfältig in unserem Leben eben Ordnung hineinbringen, nicht erst Ende Woche oder vor dem Neujahr an Silvester. Nein, sondern täglich unser Leben ordnen, wo uns etwas bewusst ist. Da, wo wir nicht wissen. Da können wir mit David beten im Psalm 19. Am Schluss sagt er, von verborgenen Sünden reinige mich. Ist doch schön, oder? Es gibt Dinge, die sind uns nicht bewusst. Und da sagt uns vielleicht jemand, das ist nicht richtig, aber man sieht das nicht unbedingt ein. Das ist irgendwie etwas nicht so ganz klar. Da können wir beten, Herr, von verborgenen Sünden reinige mich. Ja, aber wenn wir so sorgfältig unser Leben vor dem Herrn ordnen und es uns ein Anliegen ist, dass wir jeden Tag ein Leben in der Gemeinschaft mit dem Herrn führen, das bewahrt uns vor dem Fall in schwere Sünde. Ich meine, wenn einer Ehebruch begeht, dann kommt das nicht von einem Tag auf den anderen. Da steckt ein Weg dahinter. Ein langsames Abweichen vom Herrn. Und schlussendlich kommt der totale Fall. Und Das erinnert uns daran, diese Leute, die so Überwinder sein werden über das Tier, über das Bild und die Zahl seines Namens, die haben eben auch sonst in ihrem Leben aufgeräumt. Und dann gibt Gott die Kraft, um auch diese schweren Dinge zu überwinden. Jetzt sind die da als Märtyrer im Himmel. Was machen sie dort? Die singen. Wow. Es heißt, und sie hatten Harfen Gottes. Ja, jetzt sehen wir wieder, das ist wieder ein Tempel, das sind wieder Tempelgeräte. Das sind die Harfen des Tempels. Die machen Tempelmusik. Also, wir sehen die Tempelmusik aus dem Alten Testament über die christliche Musik. Das geht dann weiter bis in die himmlische Musik, himmlische Tempelmusik. Und die singen. Also, die spielen und singen dazu. Was singen sie? Vers 3. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Johannes war ja so vertraut mit dem Tempel zur Zeit des Herrn Jesus. Er ging ja mindestens dreimal im Jahr ging er damals zum Tempel hinauf, ans Passafest, ans Pfingstfest, ans Laubhüttenfest. Das war ja so gefordert vom Gesetz. Und auch in den Jahren, als er mit dem Herrn Jesus herumreiste, der Herr ging an diese obligatorischen Feste hinauf nach Jerusalem. Sogar darüber hinaus. In Johannes 10 war er sogar beim Chanukka-Fest, am Tempelweihfest im Dezember im Tempel. Und Johannes kannte alles im Detail. Und überhaupt, er war sogar über seine Beziehungen ganz eng verbunden, sogar mit der hohen priesterlichen Familie. Ich meine, im Johannesevangelium lesen wir davon, dass er dem hohen Priester bekannt war. Ja, und jetzt in der Vision sieht er, die singen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Er wusste, was es ist. Für uns ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Das ist Sabbat im Tempel. Immer am Schabbat in Jerusalem im Tempel hat der Tempelchor und das Orchester im inneren Vorhof, nur an den großen Festen haben sie im Frauenvorhof auf den 15 halbkreisförmigen Treppen hat sich der Chor und das Orchester aufgestellt. Aber an normalen Tagen, da beim Waschbecken, beim Altar, dort haben sie gesungen. Und immer am Sabbat haben sie gesungen aus 2. Mose 15, das Lied nach dem Durchzug durchs Rote Meer, nach dem Passa in Ägypten. Und 5. Mose 32, das Lied, das Mose am Ende der Wüstenwanderung Israel gelehrt hatte. Das Lied am Anfang der Wüstenwanderung mit dem Passalam und das Lied vom Schluss der Wüstenreise. Also, Johannes sieht das, die singen das Lied Moses, das Lied des Lammes. Ah, die feiern Schabbat im Himmel. Das Neue Testament macht klar, das Schabbatgebot in den 10 Geboten, das ist nicht für die Gemeinde. 2. Mose 30 sagt ganz klar am Schluss, das Sabbatgebot ist ein Zeichen des Bundes Gottes mit den Kindern Israel. Nicht mit der Welt. Was sage ich? 2. Mose 31 ist das, Vers 17. Ja? Aber die Gemeinde ist nicht Israel. Und im Neuen Testament gibt es kein Sabbatgebot. Aber Hebräer 4 erklärt, dass die Gemeinde, das himmlische Volk Gottes, erwartet in der Zukunft noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes. Hebräer 4, Vers 8. Also bleibt noch eine Sabbatruhe für das Volk Gottes übrig. Wir werden Sabbatruhe feiern, wenn wir dann in den Himmel gehen. Und dann haben wir wirklich Ruhe. Jetzt keinen Druck mehr von der Gesellschaft. Und die sind jetzt im Himmel oben und feiern diese Ruhe. Die haben überwunden. Die sind sieghaft, haben die gesagt, nein. Die konnten Nein sagen. Es gibt Leute, die haben so Mühe zum Nein sagen. Wir müssen das lernen. Die Leute sagen, machst du da auch mit? Und wir sehen, das geht nicht als Christ. Wir müssen ja sagen, nein, das machen wir nicht mit. Und man hat es dann viel einfacher. Das Leben wird viel einfacher, wenn man wirklich Nein sagen kann. Ganz klar. Also nicht so nein, sondern nein. Ich hatte einen israelischen Kompositionslehrer. Und der hat natürlich das Deutsch hier in der Schweiz ein bisschen anders miterlebt. Der hat ihm gesagt, das ist so komisch. Ihr sagt immer, ja, nein. Also, was meint ihr jetzt, nicht wahr? Also, auf Hebräisch in Israel sagt man nicht, ken lo. Sondern man sagt, ken oder lo. Und dann heißt es wirklich nein. Aber ich sage immer, ja, nein. Ja, aber eben, wir wissen natürlich, ja, nein, das heißt auf Schweizerdeutsch wirklich nein. Aber wir sollten klar sein, dass auch Ausländer das merken. Nein heißt nein und ja heißt ja. Und die haben nein sagen können. Und jetzt im Himmel kein Druck mehr. Sie feiern diese Sabbatruhe, die eben für das Volk Gottes übrig bleibt. Und so war der Sabbat des Alten Testamentes ein bildlicher Hinweis auf diese himmlische Ruhe, die für alle Erlösten noch kommt. Aber übrigens ist es nicht eine passive Ruhe. Es gibt ja Leute, Gottlose, die meinen, wir würden denken, im Himmel sitzen wir auf einer Wolke und spielen die ganze Zeit Posaune. Aber das haben wir nie in der Bibel gelesen. Ich weiß, es gibt Leute, die würden vielleicht gerne 3 Stunden pro Tag Posaune spielen. Aber das ist ein Problem mit den Lippen. Ja? Klavier geht besser, länger. Da geht es 7, 8 Stunden, das geht. Aber das ist nicht der Himmel. Und der Himmel wird nicht eine Passivität sein, sondern wir erfahren auch aus der Offenbarung an anderen Stellen, das wird immer interessant bleiben. Und wir werden in der Offenbarung noch mehr sehen. Wir werden auch aus dem Himmel herabkommen, auf die neue Erde, wieder raufgehen. Dass Action bleibt. Und das ist ganz wichtig. Wir gehen nicht in ein Nirvana. Das ist so scheußlich. Nicht wahr? Nirvana, das ist Sanskrit für ausgelöscht. Für die Hindus und die Buddhisten ist das Endziel ist, man stellt sich vor, eine Kerze, die brennt und dann, das ist das Nirvana. Dann räuchert es noch ein bisschen, oder? Das ist das Nirvana. Das ist Nihilismus pur. Und wir haben ewige Glückseligkeit in der Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist vor uns. Und eben nicht in einer Passivität, sondern das wird in Ewigkeit, wird das interessant bleiben und Gott hat ein Programm, in Epheser 2 steht nämlich, auf dass er in den kommenden Zeitaltern, das kommende Zeitalter ist das tausendjährige Reich, in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese. Gott hat ein Programm, über das tausendjährige Reich hinaus und dann in die Ewigkeit. In den kommenden Zeitaltern. Es wird nie langweilig werden. Eine alte Schwester, die war wahrscheinlich hyperaktiv. Ja, die war noch mit im Alter war die wie eine hyperaktive 20-Jährige. Und die hat dann mal so in Sorge mich gefragt, ja, wird das nicht langweilig im Himmel? Und dann habe ich das ihr erklärt, wir wohnen im Vaterhaus, wir werden über die neue Erde herrschen und zurück und runter und ja. Und Anbetung im Heiligtum, im himmlischen Heiligtum, im Allerheiligsten, das hat sie schon getröstet. Und Gott ist ja nicht so. Er ist in der Offenbarung 1 schon vorgestellt als der da ist und der da war und der da kommt. Nicht der da sein wird, der da kommt. Gott hat Pläne und eben diese Ruhe, die kommen wird, das ist eine wirkliche Ruhe, aber nicht langweilig. Und schon auch mit Musik, ja? Aber nicht die ganze Zeit. Und was singen sie? Eben das Lied Moses und das Lied des Lammes. Und jetzt schauen wir mal, was sie da singen. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, o König der Nationen. Ja, schauen wir mal im Lied Moses. Jetzt müssen wir die Bezüge dazu erkennen. Das ist ja nur eine Zusammenfassung. Das Lied ist länger. 5. Mose 32, das sollte jeder Christ auswendig können. Was dort steht in Vers 3, Vers 4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Nicht wahr? Mose lehrt das Volk Israel am Ende der Wüstenwanderung, nach all diesen Erfahrungen, nach all diesem vielen Versagen, und dann singen sie, der Fels. Gott ist unser Fels. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Er hat nie einen Fehler gemacht in unserem Leben. Und er hatte immer recht. Wir haben uns oft geirrt, mussten umkehren. Aber er musste nie umkehren. Und das Schöne ist für mich zu sehen, Offenbarung 15, das sind Leute, die werden das Martyrium erleiden. Die werden getötet werden. Und dann singen sie im Himmel, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege. Keine Spur von Bitterkeit. Das ist so eindrücklich. Und die schauen zurück auf die Gnade des Herrn. Eben, er hat sie gerettet durch das Lamm aus der Welt, dargestellt in Ägypten, aus dieser Herrschaft von diesem grausamen Pharao, ein Bild des Satans, hat sie ihn durchgeführt durch die Wüste mit all den Gefahren und Schwierigkeiten und Nöten, aber bis zum Ziel gebracht. Das Lied Moses am Ende der 40 Jahre. Der Herr war treu und hat uns bis zum Ziel gebracht, bis da nach Kanaan. Und so singen die das dann im Himmel und sind im Herrn völlig zur Ruhe gekommen. Ja, und jetzt fahren wir dann nächstes Mal weiter mit Kapitel 15, Vers 5, wo die Engel sich bereit machen mit den goldenen Schalen im Tempel. Und dann geht's los mit den 7 Schalen von Kapitel 16. Und dann die Hure Babylon werden wir im Detail anschauen. Die falsche Kirche auf den 7 Hügeln. Wir wollen noch beten zusammen. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort so reich ist und dass wir dich auf jeder Seite finden. Und wir finden deine Größe, deine Herrlichkeit und das sowohl in deiner Erniedrigung als auch in deiner Erhöhung. Und Herr Jesus, wir haben dich auch heute gesehen als den, der so treu ist. Danke, dass wir ganz auf dich vertrauen dürfen, auch auf die, was die Zukunft anbetrifft. Wir dürfen warten auf dein baldiges Kommen und dürfen jeden Tag uns bereit machen für das Kommen für die Gemeinde. Und danke, dass wir die Pläne Gottes aus deinem Wort kennen dürfen für nachher. Und das macht uns Mut, um jetzt diese Zeit der Gnade, die noch bleibt, auszunützen, dass wir die Letzten zu dir rufen und dass wir ein Zeugnis sind, da wo du uns hingestellt hast. Und hilf uns, dir die Treue zu halten und dir, dass einmal über uns gesagt werden kann, dass das sind die, die dem Lamme folgen, wohin irgendes geht. Amen.